Ich bitte um Rückfragen. Zunächst mal zu dem, was wir gesagt haben. Wenn wir dann noch Zeit haben, kann ich euch was sagen über die Diener der Gemeinde. Wird nicht allzu lang, aber bitte Fragen.
Habt ihr spezielle Anliegen? Ist euch irgendwas noch aufgefallen von dem, was sie bisher gesagt hat? Bitte schön.
Bitte mal eine Frage. Und zwar, du hast ja vorhin gesagt, also die Begriffe kommen jetzt nicht so an, ob das eine Brüderstunde oder Älteste.
Ja.
Das ist auch in Ordnung, verstehe ich auch. Aber jetzt mal angenommen, es wäre jetzt so, wie das in den Brüdergemeinden seit Hunderten von Jahren so üblich ist, es gibt eine Brüderstunde, es wird gesagt, einer ist euer Meister, ihr alle seid Brüder, wir sind also alle keine Ältesten, wir tun nur Ältestendienste. Kann denn das eigentlich wirklich funktionieren oder ist das problematisch? Also ich sehe es als problematisch an, weil wahrscheinlich das kommt, wie du auch schon gesagt hast, sind viel zu viele eigentlich zusammen, die über ganz viele Sachen entscheiden müssen. Aber kann, wenn man das so beibehält, das trotzdem positiv funktionieren? Was hast du da für eine Meinung, für ein Denken?
Es könnte gut funktionieren, wenn die Brüderstunde aus Ältesten besteht. Aber du hast schon gesagt, das sind meist viel zu viele drin. Wenn Gott Menschen zu Ältesten gemacht hat, haben die in der Brüderstunde überhaupt keine Chance, ihren Ältestendienst auszuüben. Die beten viel zu wenig. Die sprechen überhaupt nicht über die geistlichen Dinge oder fast nie, ganz selten. Die müssen praktische Dinge regeln, was eigentlich die Diakone machen müssten. Also der Ältestendienst wird eigentlich dadurch verhindert. Wie man es nennen will, das ist mir egal. Ich weiß in einer Gemeinde, wo wir auch waren, und die haben dann gesagt, okay, wir nennen das jetzt Leitungskreis. Das sind auch bloß die Ältesten drin und Diakone allerdings. Ja? Aber wenn da das Gebet und der Hirtendienst sozusagen untergeht, im Praktischen bloß noch, dann wird es dadurch nicht getan. Ja? Also es sollten sich die Ältesten wenigstens dann zu anderen Gelegenheiten oder die Älteste sind, die den Eindruck haben, ja, ich soll das auch tun, ich habe die Verantwortung. Die müssen sich extra treffen zum Gebet miteinander, zum Überlegen, wer muss besucht werden, zu seelsorgerlichen und Hirtendiensten. Und überlegen, was ist dran in der Gemeinde, solche Fragen. Ja. Also es funktioniert nicht praktisch. Theoretisch könnte es zwar sein, in kleinen Gemeinden kann das funktionieren, aber meist nicht, weil meist zu viele Leute drin sind, die gar nicht das Anliegen haben. Dann kannst du das auch nicht machen. Und auch für Diakone oder so, da ist nicht jede Frage geeignet. Manche sind einfach mehr praktisch veranlagt. Und das ist gut so, das brauchen wir ja auch. Und das sollten die dann besonders tun. Natürlich auch als geistliche Menschen, die trotzdem geistlich sind. Ja, das ist nie anders. Ja, so viel.
Frage ich gleich nochmal nach. Alle, die in der Brüderstunde sitzen, den sozusagen auch pauschal als Älteste bezeichnen, weil ja auch da welche drin sind, die eben, sag ich mal, nur diakonische Dienste tun. Wenn jetzt auch die Brüderstunde, die tun alle Ältestendienste. Nachdem, wie du es erklärt hast, ist das ja jetzt nicht ganz richtig, weil viele von denen, die in der Brüderstunde sind, jetzt, sag ich mal, für die Technik verantwortlich sind oder so. Also sind das gar nicht alles Älteste in dem Sinne.
Ja, und manchmal sind in der Brüderstunde Leute drin, die machen überhaupt nichts. Die gehören da nicht hin. Ja? Also das kann man meistens nicht sagen, aus praktischen Gründen so. Das ist einfach nicht so. Das ist eine theoretische Überlegung, die nicht stimmt in dem Zusammenhang, wo der Herr Jesus das gesagt hat. Einer ist euer Meister, ihr alle seid Brüder. Da geht es, glaube ich, also erstmal nur um die Jünger. Und das waren Leute, die sehr aktiv waren. Ja? Und dass nicht einer den anderen, einer ist höher als der andere oder so. Wenn ich mich recht erinnere, ist das der Zusammenhang. Das kann man also nicht einfach auf alle Männer in der Gemeinde übertragen. Das geht nicht. Das ist einfach nicht richtig, wenn man es ein bisschen überlegt. Bitte.
Du sagtest, das Älteste in einer gewissen Zeit oder eine gewisse Zeit fürs Gebet verwenden sollen.
Ja.
Können Älteste einvernehmlich beten, wenn sie unterschiedliche Erkenntnisse verfolgen oder geschenkt bekommen?
Ja.
Also Älteste sollen großen Teil beten, guten Teil beten? Und können Sie das, wenn Sie unterschiedliche Erkenntnisse oder Ansichten haben? Ich denke, bei einer Gebetsgemeinschaft kommt es zunächst darauf an, auch bei Ältesten, dass man das gleiche Anliegen hat. Wie der Herr Jesus sagt, wenn sie eins werden, zwei oder drei. In diesem Zusammenhang ging es ja darum, bei Matthäus, wo ist das, 15 oder 18 irgendwo, da steht das, also das, da ist jemand ausgeschlossen worden aus der Gemeinde. Und das ist sehr wohl ein Anliegen, für, da brauchst du ja keine Erkenntnisunterschiede. Ja? Also dass wir bestimmte Anliegen der Gemeinde vertreten, nicht wie wir es machen wollen, sollen, darüber muss man schon mal beraten und überlegen, das ist ganz klar. Aber wirkliches Beten, das schweißt uns schon auch zusammen. Und dass man, naja, ich kann jetzt nicht über Gebetsgemeinschaft sprechen, aber das ist sehr viel mehr, als was wir oft machen. Unsere Gebetsgemeinschaften sind in Wirklichkeit weiter nichts als eine Summe von Einzelgebeten. Jeder betet. Ja? Früher haben Jugendliche manchmal gesagt, ja, was soll ich denn noch beten? In der Gebetsstunde, der erste Bruder hat schon alles weggebetet. Ja, der hat also alle Anliegen schon mal genannt. Der hat da gar nicht wirklich für die gebetet, der hat die bloß genannt. Das heißt, ich rate immer, wenn ihr betet, dann oder wenn du anfängst in der Gebetsgemeinschaft, ja, sagt ruhig ein Anliegen, aber fang du an und sag einen Gedanken und der nächste führt ihn fort und der dritte macht weiter. Ja, man dreht sich wirklich um die eine Sache. Von allen Seiten schaut man es an, vor dem Herrn. Ich glaube, das ist eher Gebetsgemeinschaft, nicht bloß eine Summe von Einzelgebeten. Mit manchen Fragen muss man, oder zu manchen Fragen, wenn es unterschiedliche Meinungen gibt, zu manchen Fragen, da muss man halt drum ringen oder man holt mal gemeinsam Rat, man fragt mal jemand, lädt mal jemand ein in den Ältestenkreis, warum nicht, wenn das geht. Wenn es nicht ganz so wichtige Sachen sind. Also das ist unterschiedlich. Ja. Man soll sich zusammen raufen. Man muss lernen, einander zu vertrauen. Macken haben wir sowieso. Und die erträgt man nicht gerne bei anderen. Aber das hilft nichts. Das ist so. Das kenne ich in jeder Gemeinde, bei jedem Kreis. Ich habe welche und die anderen haben auch welche. Trotzdem wollen wir uns lieben, lernen. Und ja. Ja, also man kann trotzdem beten miteinander, weil es hauptsächlich um Anliegen geht. Man soll nicht beten, was wir jetzt tun sollen. Man kann dann höchstens fragen, Herr, leite uns oder so. Aber wo man grundsätzlich anderer Ansicht ist, man darf nicht gegeneinander beten. Ich habe zwar auch schon mal erlebt, dass jemand gegen mich gebetet hat nach einer Predigt. Aber das war den anderen Brüdern dann furchtbar peinlich. Die haben sich dann richtig bei mir entschuldigt. Also der hatte was total missverstanden. Ja, das gibt es. Gebet ist nicht dazu da, ja, sondern wir wollen vor den Herrn treten. Also so aufrichtig, wie es geht, vor dem Herrn sein. Und wenn wir entsprechende Anliegen haben, machen wir das schon. Gut.
Ich hätte die Frage sogar ein bisschen weiter verstanden. Wie kann so ein Gebet überhaupt erhört werden? Wenn welche zusammen beten, die ganz unterschiedlicher Meinung sind.
Kann so ein Gebet erhört werden, wenn Leute zusammen beten, die ganz unterschiedlicher Meinung sind? Über eine bestimmte Sache oder wie?
Theologisch jetzt. Verschiedene.
Ja, selbstverständlich. Also, wenn Sie nicht gerade um diese Streitfrage beten, wo Sie theologisch auseinanderliegen, ja, selbstverständlich können die beten. Die haben doch hoffentlich alle das gleiche Anliegen, wenn jemand gesündigt hat, dass der zurechtkommt. Selbstverständlich kann ich da beten. Warum denn nicht? Also, wir haben immer unterschiedliche Ansichten. Und bei mir passiert es, dass ich auch manchmal etwas genauer erkenne aus der Schrift und das dann später anders sage. Also der Herr führt uns doch weiter. Also da hätte ich überhaupt keine Bedenken.
Also man kann das so ganz überspitzt sagen, kann ich mit einem Katholik zusammen beten.
Aha, in so einer Weise. Ja, wenn ich merke, dass das ein Gotteskind ist, kann ich das. Luther hat das ständig gemacht. Einmal vor seiner Bekehrung, nach seiner Bekehrung aber auch noch. Und er wollte ja die Kirche reformieren. Ja? Also wo einer zwar in diesem Bereich noch drin ist, aber es gibt auch da Gottes Kinder. Also von vornherein jemand ausschließen, das ist eine andere Geschichte. Aber das hat jetzt nicht so stark was mit Ältesten zu tun. Ich glaube nicht, dass es im Ältestenkreis einen Katholiken gibt und einen von Brüdergemeinden. Es sei denn, er hat sich dort abgewendet. Ja, das ist schon, die Kirche hat einige Grundsätze, die sie sehr für sehr wichtig hält, die man nicht als biblisch akzeptieren kann. Dann geht das nicht. Aber manchmal begegnen wir Leuten, ganz Gläubige. Also, ich weiß, ich habe mal, ein Bruder hat mich mal ermahnt nach einer Predigt. Ja, dann war ich ein paar Tage da in der Gemeinde. Also da hatte ich vielleicht eine dumme Bemerkung gemacht über die evangelische Kirche oder so. Sag das nicht, also da gibt es einen Pfarrer, der ist mir ein lieber Bruder im Herrn. Und das war selber ein Bruder, der oft Spitzen verteilt hat. Ja? Ich hatte mich gewundert, dass er mir das sagt, aber das ist so. Wir kennen Brüder als Brüder im Herrn. Und ich bin sehr froh darüber, dass es das gibt überall. Die Brüdergemeinden haben das ja immer gedacht. Also auch unsere Väter, als sie noch jung waren damals, die fingen ja an mit 30 so rum. Ja? Das waren unsere Glaubensväter. Da haben sie die wesentlichen Erkenntnisse gehabt. Und ihr Anliegen war immer, die Gläubigen zusammen, wirklich in allen Kirchen, die wahren Gläubigen, die haben das gewusst. Natürlich gibt es überall welche. Das wissen wir heute auch noch und das wollen wir auch nicht verachten. Das hat aber nichts zu tun mit einer Gemeindestruktur, auch mit einer Ältestenstruktur. Also da gehört es sich nicht rein, da weichen wir jetzt ein bisschen vom Thema ab. Aber hier war noch eine Frage.
Ja, Karl-Heinz, wir haben ja die Erfahrung gemacht, als wir zu DDR-Zeiten bei der Armee waren, Blausoldaten.
Genau.
Oder sagen wir jetzt reguläre Armee, wo es dann Gebetskreise teilweise gab, so wurde dann ganz einfach mit Katholiken und anderen zusammengearbeitet.
Ja.
Das war eine wichtige Erfahrung.
Natürlich, das sagen alle, die dabei waren. Oder mit Adventisten und so. Man kann gewisse Regelungen treffen, aber es ist immer noch wirklich der gleiche Gott, zu dem wir beten. Es ist der gleiche Herr, zu dem wir beten, bei allen noch. Wenn er zum Papst beten würde, dann würde ich das ablehnen, ja, ist klar. Oder mit einem Muslim kann ich auch nicht gemeinsam beten, zu Allah oder so. Ich glaube nicht, dass das derselbe Gott ist. Würden auch Muslime niemals sagen. Also, das ist klar, man kann das schon. Bei einem Pfingstler würde ich sagen, also pass auf, ich möchte Amen sagen können zu deinem Gebet. Also rede Deutsch. Ja, das geht schon. Aber das ist möglich. Deswegen, das war ja auch das Anliegen der Deutschen, nein, überhaupt der Evangelischen Allianz. Ja, also wir sollen miteinander beten können. Und das sollte möglich sein, das ist richtig. Auch wenn man, und ich merke das, es ist schon nicht so leicht, wenn man wirklich theologisch anderer Ansicht ist. Und ich erlebe das in der Allianz manchmal. Das ist schon schwierig. Aber trotzdem, ja. Okay, wo war es?
Ja, ich habe also eine Frage zu den praktischen, eher praktischen Dingen.
Ja.
Du hast vorhin im Laufe der Ausführungen gesagt, zunächst mal, dass eine Organisationsänderung die Gemeinde nicht, hast du gesagt, geistlicher macht.
Ja.
Ja, ja. Okay.
Ich sage es nochmal fürs Aufnehmen. Ja? Eine Organisationsänderung macht die Gemeinde nicht geistlicher. Okay.
Und jetzt sind wir ja mit dem Gedanken hier zusammen, ob wir eine solche Organisationsänderung, sprich Einsetzung von Ältesten, überhaupt überlegen, andenken, weiterverfolgen wollen. Hier habe ich mich an diesen beiden Sätzen dann noch ein bisschen aufgehalten, die du noch gesagt hast. Kleinere Gemeinden, da sind Leitungskreise vorstellbar, wo also Älteste und Diakone zusammensitzen, die schaffen das vom Umfang her. In größeren Gemeinden, wozu ich uns nun zähle, wäre das besser zu trennen.
Ja.
Jetzt habe ich im Hinterkopf eine Hierarchie und das ist meine erste Frage. Es stehen also oben drüber die Ältesten, dann die Diakone.
Ja.
Heißt also, die Ältesten sagen den Diakonen, wie es weitergeht.
Okay, ich habe die Frage verstanden.
Da macht man nicht so viele Fragen auf einmal. Ich muss die mit dir merken können. Also, ich habe gesagt, also eine Organisationsstruktur macht eine Gemeinde nicht geistlicher. Wir sind aber gerade am Überlegen, so war die Frage, das zu machen. Das hat sich ein Stück beantwortet, glaube ich, durch die Frage vorhin. Es geht einfach nicht. Der Ältestendienst wird vernachlässigt, wenn zu viele drin sind, die keine Ältesten sind. Das geht nicht, ja. Das kann nicht funktionieren, also in so einer großen Gemeinde auf keinen Fall. In einer kleinen Gemeinde kann das theoretisch sein, manchmal aus Mangel an Leuten einfach. Das ist ein kleiner Kreis. Die können schon manchmal praktische Dinge mitberaten. Das geht nicht anders, weil die Ältesten, und nur deswegen, weil die Ältesten manchmal auch praktische Dinge mittun müssen. Es sind einfach zu wenig Leute da. Aber auch da würde der Ältestendienst leiden. Sie tun dann nicht den Ältestendienst dort, in diesen Stunden, wo sie sich treffen. Sie müssen sich eigentlich auch noch extra treffen, wenn das funktionieren soll. Also praktisch die geistlich-seelsorgerliche Sache. Und da ist gleich die nächste Frage mit, ist das eine Hierarchie? Nein, würde ich nicht sagen. Höchstens in einer einzigen Hinsicht, dass die Ältesten oder einer der Ältesten die Gemeinde nach außen vertritt. Das ist aber mehr eine praktische Sache, das könnte theoretisch auch einer der Diakone machen. Und der Unterschied besteht nur in der Art der Aufgabe. Es ist keine Hierarchie. Ja, die Ältesten, die haben zu befehlen und alle gehorchen. Ich habe gesagt, die führen durch Vorbild. Ja, aber ihre Verantwortung ist eher angesiedelt auf der geistlichen Ebene. Das heißt aber nicht, dass sie nicht auch praktische Dinge tun. In kleineren Gemeinden ist das fast automatisch so. Die Diakone, vielleicht sage ich noch was dazu dann, ja, haben mehr die praktischen Aufgaben. Das heißt nicht, dass sie nicht auch geistliche Dinge tun. Denn manche von den Diakonen in der ersten Gemeinde Jerusalem, die treten später als Evangelisten auf. Der hat einen geistlichen Dienst. Ja? Also es kann auch wechseln, sozusagen, der Dienst. Und das mussten trotzdem geistliche Leute sein. Es ist einfach bloß eine andere Arbeitsebene. Und manchmal ist es sinnvoll, dass beide Ebenen zusammenkommen. Wenn man praktische Dinge berät, meint halben, wie machen wir eine Evangelisation, da gibt es die und die Aufgaben, beraten wir mal gemeinsam. Aus praktischen Gründen ist das durchaus manchmal sinnvoll. Diakone heißt auch nicht, das muss ich vorneweg noch sagen, alle, die irgendeinen Dienst in der Gemeinde tun, sondern es meint alle die, die eine Verantwortung für bestimmte Dienstbereiche haben. So würde ich das eingrenzen. Ältesten sind ja auch nicht alle, die alle Dienste tun, sondern die bloß, die die Verantwortung haben. Auch für geistliche Dienste, auch andere predigen oder so zum Beispiel. Also so würde ich sagen. Jetzt war noch was offen bei dir?
Zweite Frage befasst sich mit der Zahl Größen 2. Hattest du vorhin gesagt, Älteste, also mindestens 2. Meine Erfahrung ist die, dass wir, wenn wir in der Brüderstunde zusammensitzen, 12 Brüder, im Moment 13, dann doch einen, wir sagen, einigermaßen repräsentativen Querschnitt auch der Gemeinde dort haben. Es werden also sehr viele Geschwister einfach auch vertreten, weil man sich kennt oder weil man einen kennt, der an der Brüderstunde geht. Jetzt sprechen wir von 2 Ältesten und da habe ich die Frage nach dem Kontakt, nach dem ausreichenden Wissen, was in der Gemeinde so läuft. Das, glaube ich, ist in einem größeren Kreis einfacher zu machen. Wie siehst du das? Können diese beiden, oder lass es 3 Älteste sein, können diese ausreichend über alles informiert sein, was sie eigentlich wissen müssen zu ihrer Aufgabe?
Ja. Es ist mein Gedanke jetzt. Also für so eine große Gemeinde würde ich schon mehr als 5 sehen. Ja, nicht plus 2. Das ist Mindestmaß. Ja. Also das müssen schon auf jeden Fall erstmal mehr sein. Es geht um die geistlichen Dinge, ist klar. Diakone, verantwortliche Diakone meine ich jetzt, ja, die haben auch ein geistliches Empfinden. Und ab und zu muss man sich mit denen treffen. Und die Ältesten müssen sowieso auch in die Gemeinde hinein hören. Ich weiß, ich habe mal eine Bibelarbeit gehört von einem Bruder, Erik Juncker war das, irgendwo im Vogtland war er da gerade mal. Und das hat bei mir auch eingeschlagen. Also er sagt, die Ältesten müssen das Ohr an der Gemeinde haben. Die müssen wissen, was läuft gerade rum oder was rumort vielleicht sogar in der Gemeinde. Das Ohr an der Gemeinde. Aber, und das hat sich bei mir eingeprägt, es geht nicht um die Leute, die einfach meckern, sondern wir sollten unser Ohr haben an denen, die sozusagen den Kern der Gemeinde bilden, nicht die Randsiedler. Wir erleben das oft, dass, sagen wir mal, Eltern Schwierigkeiten mit ihren eigenen Kindern haben, die heranwachsen, dass sie nicht mehr mitgehen. Ja, und die Eltern wünschten sich dann, wir müssten das und das und das anders machen. Das tragen genau diese Eltern vor, in dem falschen Denken, durch eine Veränderung der Struktur, dann kommen die. Ja, wenn wir das jetzt anders machen. Die sind nicht maßgebend für die Gemeindearbeit, sondern die, die wirklich den Kern bilden. Die, wo man wirklich sieht, die folgen dem Herrn. Also diesen Kontakt sollten wir auf jeden Fall auch persönlich haben, auch die verschiedenen Ältesten. Jeder hat sowieso noch einen anderen Kreis, mit dem er öfter verkehrt. Von daher genügt so eine Zahl von 5, 6 Leuten oder so, ja, bei so einer Größe, Gemeindegröße, wie ich schätze jetzt bei euch. Und ab und zu trifft man sich, also man braucht manchmal einen Arbeitskreis, wo auch die praktischen Dinge vertreten sind. Und dann, das braucht man aber vielleicht bloß 2-mal im Jahr. Aber die Ältesten müssen sich häufiger treffen. Wie oft muss man entscheiden? Naja, das kann man selber festlegen. Da gibt es keine Regelung. So würde ich es praktisch sagen. Was ich gehört habe von verschiedenen Gemeinden. Bitte.
Es hat jemand ein ernstes Problem und wendet sich an einen Bruder. Das könnte ja was sehr Unangenehmes sein. Eine Woche später tagt die Brüderstunde und danach kommt der Bruder nach Hause und die Ehefrau fragt, wie war's, was gibt's Neues? Ich frage also nach der Diskretion. Ja. Gibt es da eine Pflicht?
Zunächst, wenn jemand erfährt, sagen wir mal, einer der Ältesten erfährt das auch von jemandem, der hat ein Problem, in einem kleinen, also vielleicht, er muss es zunächst allein tragen. Das darf überhaupt erstmal niemand gesagt werden. Wenn das länger andauert, wird er sich einem anderen noch anvertrauen. Ja, also nie zu schnell über alle Sachen. Es darf keinen Klatsch geben. Ja? Manche sagen, ja, bei einer Gebetsgemeinschaft, also Anliegen sammeln, das ist oft der Klatsch der Gemeinde. Und manche sagen deswegen nie was. Wenn man jemand nicht vertrauen kann, wird man nie ein Problem anvertrauen. Also das hat in der Brüderstunde sowieso keinen Platz. Sowieso nicht. Das ist nicht das Gremium, wo man seelsorgerliche Dinge bespricht. Seelsorgerliche Dinge, entweder man kann selber, wenn der Älteste nicht klarkommt, darf er noch einen anderen mitnehmen. Mit einem anderen drüber sprechen, drüber beten. Das müssen nicht mal alle Ältesten. Gut, wenn es 2 oder 3 sind, ist das nicht tragisch. Älteste müssen an dieser Stelle auch Seelsorger sein. Das heißt, es wird nie jemals weitergesagt. Es sei denn, ich brauche noch jemand zur Hilfe. Wenn das nicht gegeben ist, ist vorbei. Dann ist Vertrauen vorbei bei den Geschwistern und alles. Das darf nicht sein. Deswegen eignet sich eine große Brüderstunde überhaupt nicht dazu. Das kann man nicht 12 Leuten sagen. Und wer weiß, bei manchen guckt der Mann zu Hause dann doch vorsichtig unterm Teppich vor. Und die Frau weiß alles. Das heißt nicht, dass wir Dinge verschweigen sollen. Aber solche Dinge gehören einfach nicht anderen weitererzählt, sondern gehören dem Herrn gesagt, vor allen Dingen. Da muss man sehr wachsam sein. Und das ist besonders wichtig, wenn es um seelsorgerliche Fragen geht, auf jeden Fall. Wenn aber einer immer nicht hört, Matthäus 18 war das doch, ne? Das geht dann immer weiter. Ja? Das ist klar, dann muss die Sache auch irgendwann öffentlich werden, in der Hoffnung, das hilft dann. Das ist ja der Sinn. Okay, weitere Fragen.
Du kennst ja viele Gemeinden und sicherlich vielleicht auch welche, die so einen Organisationsveränderungsschritt, jetzt zum Beispiel von der Brüderstunde hin zur Ältesten, schon getan haben.
Ja.
Kannst du sagen, was das für Folgen hat oder haben kann hinsichtlich für den Segen der Gemeinde, aber auch vielleicht für den Bruch in der Gemeinde?
Es kann beides haben. Die Änderung der Struktur allein bewirkt es nicht, das ist klar, habe ich ja gesagt. Wenn du die falschen Leute hast, also das ist dann wiederum, wie soll ich sagen, in der Brüderstunde ist nicht so schlimm, wenn einer oder zwei drin sitzen, die eigentlich nicht reingehören. Ja, das kann man zur Not vertragen, wenn es um allgemeine Dinge geht. Aber bei Ältesten ist es gefährlich, wenn da die falschen Leute kommen. Wenn jemand kommt, der Machtanspruch hat oder wenn du merkst, in seinem Geschäft läuft es nicht, der arbeitet mit Mitteln, die nicht erlaubt sind und ist dann trotzdem Ältester. Das geht nicht. Das ist sehr schwierig, deswegen muss man vorsichtig sein. Also ich denke, man soll es anstreben. Man darf es anstreben. Aber es geht zunächst darum, dass, der eine hat es auf dem Herzen, ich möchte beten für die Geschwister. Ist sowieso nicht attraktiv, das ist ziemlich harte Arbeit. Aber dass sich Leute erstmal zusammenfinden und einfach bloß miteinander beten. Wer weiß, ob da ein Ältestenkreis draus wird. Jeder soll das eigentlich sehen. Jeder muss sich um andere kümmern, jeder Bruder, jede Schwester eigentlich. Ja? Aber manchmal ist es nötig, ich habe noch jemanden, mit dem ich das sagen kann. Also man soll sehr langsam vorgehen, aber man soll es nicht einfach aussitzen und gar nichts machen. Das ist die Schwierigkeit. Es gibt beide Fälle. Es gibt Fälle, wo es gestört hat, zerstört hat, dass manche einfach nicht wollten, dass manchmal die falschen Leute gewählt worden sind, dann geht es nicht gut. Eine gute Führung ist sehr wichtig für eine Gemeinde. Geistliche Führung, ja, das merkt man dann. Die gehen voran, die erkennen was. Die nehmen die anderen aber mit. Ein Schäfer rennt auch nicht vorne weg, sondern der geht langsam, dass die Schafe auch mitkommen. Ja, das, also es gibt beide Fälle. Also nicht die Struktur allein macht es, sondern dass Gottes Geist solche Menschen anspricht, dass wir sie erkennen. Da muss man ganz vorsichtig sein. Es wird berichtet jedenfalls. Ich kenne es jetzt nicht direkt, aber ich habe davon gehört, dass es auch große Schwierigkeiten gemacht hat. Eine Gemeinde ist, wenn sie Älteste hat, auch nicht gefeit vor einer Spaltung. Das kann trotzdem passieren, wenn sich Gruppierungen in der Gemeinde bilden. Vielleicht sogar die Ältesten dann uneins sind, das wird gefährlich. Also, wie du gefragt hast, ja, wie kann man beten überhaupt gemeinsam? Oder, ja, oder du, was das, ich weiß nicht mehr. Das ist schon ein Problem. Aber wir haben gemeinsam Verantwortung und wollen es tragen. Es war immer schon so, dass es Probleme gegeben hat, nicht bloß in Korinth. Also, ja, das ist zwar ein schwacher Trost, aber es ist einer. Man hat immer gekämpft, dass mich wundert das, ja, und wie viele Sachen da gesagt werden, wie viele Anweisungen gegeben werden, auch den einzelnen Geschwistern, obwohl wir doch alle geistlich leben wollen und den Heiligen Geist haben und wirklich wiedergeboren sind und so, ja. Trotzdem gibt es solche Dinge. Ja, es läuft nicht automatisch, bloß weil man jetzt das benannt hat. Es ist einfach so. Im geistlichen Leben geht das nicht anders. Und wir können den Herrn nur bitten, dass wir zusammenwachsen und miteinander das tun. Olaf?
Eine Frage. Wir haben ja vor und wir haben geplant, Bibelausstellung zu machen.
Ne? Ja.
Im Herbst des Jahres. Wo, in welchem Kreis hätte denn diese Entscheidung jetzt gehört oder das Nachdenken gehört? Wäre das ein Thema des Ältestenkreises gewesen? Machen wir eine Bibelausstellung und nicht, oder wäre es ein Thema des der Diakone gewesen? Mal so ganz an so einem praktischen Beispiel.
Ja, für mich ist das praktisch so. Es hat irgendjemand davon gehört, es gibt eine gute Bibelausstellung. Es wäre vielleicht mal gut, wenn wir das machen würden. Egal, wer das sagt, ob es ein Ältester war, beredet erst zuerst mit den Ältesten. Ob das Diakone war, bereden die das erst miteinander. Die haben dann mehr die praktischen Sachen im Blick. Und die werden es dann irgendwann den Ältesten sagen. Das kann der Reihe nach gehen, ist egal. Ja, wer die Idee hat, und wenn das jemand aus der Gemeinde ist, der da eine gute Sache hat, der trägt das zunächst einem Ältesten vor. Und die beraten es miteinander, sprechen mal. Und wenn die denken, hier brauchen wir viele praktische Sachen, wer baut das auf, wer kümmert sich um die Leute, wer macht da eine Führung, das ist ja auch wichtig, da brauchen wir eine ganze Menge, mehr Leute, dann beraten wir das kurzerhand mit der ganzen Gemeinde.
Wenn ich es richtig verstehe, dieser Ältestenkreis, egal wie viele, hat immer das letzte Wort.
Nein, wir haben auch das erste Wort.
So würde ich sagen, die haben nicht das letzte Wort, sondern die haben erstmal das erste Wort und finden etwas gut, aber die ganze Gemeinde muss ja mitgehen. Das ist genauso wie beim Ausschluss. Irgendwann geht das auf die ganze Gemeinde über, die Problematik. Ja? Also nicht bloß die Ältesten, nicht bloß einer oder zwei. Aber es ist einfach zunächst mal ein Gremium, das vielleicht zuerst darüber berät. Das wäre wieder hierarchisch gedacht. Sie entscheiden immer das Letzte. Nein, sie gehen voran an manchen Stellen. Also sie nehmen die anderen mit. Das heißt, sie müssen auch den anderen sagen, guck mal, wir haben mal darüber gesprochen, das und das spricht dafür. Und man redet erstmal im Diakonenkreis und dann redet man mit allen Geschwistern und schlägt das vor, wer würde mitmachen. Wir denken, wir sollten es machen. Und man merkt die gute Resonanz bei den Geschwistern oder bei vielen. Alle kriegt man nie. Aber dann sagen wir, okay, wir machen es dann. Vielleicht treffen sie dann doch die letzte Entscheidung und sagen so, ihr, wir machen es jetzt. Oder sie delegieren es und du klärst das jetzt mit denen, dass die Ausstellung dann und dann herkommt. Das ist wieder eine praktische Sache. Also das geht alles ineinander über. Das ist nicht ein, darf man nicht denken, dass das ein höheres Gremium ist. Überhaupt nicht. Aber das sind Leute, die sich öfter zum Beten treffen als die anderen. Einfach so.
Hast du eine Frage?
Ja, Thomas? Ganz kurz. Du hast ja so ein bisschen deutlich gemacht, dass die Entwicklung hin zum Ältesten so ein bisschen eine persönliche Sache ist und man mehr oder weniger für den Anfang einfach den Dienst des Ältesten tut, damit die anderen erkennen können, dass man, sagen wir mal, sich zum Ältesten entwickelt oder so.
Ja.
Einerseits ist es ja so, dass theoretisch jeder in der Gemeinde sich so entwickeln müsste, idealerweise.
Ja.
So, dann fällt es ja zunächst mal schwierig herauszufiltern, wer ist denn jetzt Ältester und wer nur in der normalen Entwicklung begriffen.
Oh, das ist also nicht so tragisch. Erstens sind das meist nicht so viele, die das wirklich machen. Meist sind das die, die ohnehin schon ein bisschen vorangehen, in bestimmten Bereichen, Jugendkinderarbeit oder sonst was. Manchmal ist es bloß, dass man in der Verwandtschaft das merkt, das sieht man zuerst. Da kümmert man sich natürlich persönlich. Man soll jemand hingehen und mit demjenigen reden, alleine. Also da habe ich nicht so große Bedenken. Das ergibt sich von allein, also das... Da muss man sich nicht viele Gedanken machen. Das wird nicht die Masse sein. Das ist bloß das Ideal, aber in der Praxis ist es immer anders. Manche wachsen schneller, geistlich auch. Ja, die haben einfach ein Herz für den Herrn. Wenn ich meine eigene Geschichte ansehe, naja, irgendwann, ich habe mich hinterher gefragt, ja, warum habe ich denn das eigentlich gemacht? Warum habe ich da so viel Zeit dran gesetzt? Daran. Ich kann im Nachhinein nur sagen, das war der Geist Gottes, der hat mich gedrängt. So, und irgendwie sind dann andere Leute aufmerksam geworden und sagten, kannst du nicht da mitmachen oder da oder so. So hat sich das bei mir ergeben, jetzt auch unabhängig von der Ältestenschaft. Also ich denke, das ist zwanglos. Da braucht man sich theoretisch keine Gedanken zu machen.
In der Entwicklung oder sagen wir mal in der Ausführung der eigentlichen Ältestendienste etwas schwierig vor, wenn man bedenkt, dass Älteste primär einerseits sich kümmern sollen im Sinne des Hirtendienstes, andererseits aber auch die geistliche Verantwortung tragen sollen. Das sind ja Dinge, ich sage mal, als sich entwickelnder Ältester kann ich das ja gar nicht. Da kann ich ja eigentlich schlecht die geistliche Entwicklung der Gemeinde tragen, voranbringen. Das geht ja nicht.
Ja, ich verstehe.
Also klar, ich als Einzelner, als einer, der sich erstmal entwickelt hin zu dem Ältesten und so, der kann das gar nicht tragen. Okay, jetzt müssen wir nochmal an den Anfang gehen. Paulus und seine Mitarbeiter haben Älteste eingesetzt, sagen wir mal, Wochen oder Monate später nur. Das war also keine sehr lange Zeit, auch in Thessalonich nicht. Das waren höchstens Monate, wo sich dann schon von Anfang an etwas entwickelt hat. Das ist eine relativ kurze Zeit. Zweitens, das ist die eine Sache, also wo noch gar nichts da ist. Ja? Ich gehe jetzt mal davon aus, es sind Älteste da, einige, die haben natürlich... Die müssen natürlich erstmal lernen, als Älteste zu leben, das ist klar. Das ist ihre erste Verantwortung. Und dass sie auch darum beten miteinander und so. Aber die nächste Verantwortung ist die, dass sie Ausschau halten, bewusst Ausschau halten, wer ist geeignet? Wer könnte es sein? sollen wir den mal bei manchen Fragen einfach mal mit rein einbeziehen. Man kann doch sagen, die Ältesten treffen sich, um eine bestimmte Frage zu beraten, dann holen sie noch andere Leute dazu. Wir sind doch völlig frei. Das muss ja nicht nur die Ältesten sein. Es ist doch nicht die Hierarchie, die jetzt alles entscheidet. Sondern je nach Bedarf holen wir einfach Leute dazu, ob das die Diakone sind oder einzelne Geschwister oder so, oder manchmal eine Schwester, die uns was berichten soll von der Schwesternarbeit. Das kann doch sein. Das ist nie verboten. Ja? Wir können jederzeit das mal öffnen, für ein bestimmtes Anliegen mal. Ja? Aber normalerweise trifft man sich unter sich. Aber der nächste Schritt ist unbedingt den Nachwuchs. Ja? Das vertraue treuen Leuten an, die fähig sind, wieder andere zu belehren. Sodass der Nachwuchs heranwächst und dass, wenn es einmal Älteste gibt, die dafür sorgen. Und ich denke schon, dass es bei euch einige gibt, wo ich sagen würde, ich kenne euch nicht gut genug, aber wo ihr bestimmt wisst, okay, das sind eigentlich Älteste. Schon. Dass es relativ schmerzlos vielleicht sogar gehen könnte. Und dass ihr da erstmal, das einfach so ein geistlicher Dienst, der bis jetzt fast nicht getan wird, dass das anfängt. Als Einzelne, als Einzelne machen wir es deswegen meistens nicht, weil wir zu bequem sind, weil wir uns nicht aufraffen können. Wenn du schon zu zweit bist, geht das eher. Also das sind die praktischen Erfahrungen, die ich jetzt jedenfalls gesammelt habe inzwischen. Ja. Noch Fragen?
Oder? Zum einen, also ich glaube nicht, dass bei uns in der Gemeinde keine Ältestendienste getan werden. Die werden schon getan.
Ja.
Auch wenn die jetzt als Brüderstunde laufen.
Ja.
Aber was ich auch herausgehört habe, es gibt eine Entwicklung des Einzelnen zum Ältesten. Einen sehr guten Weg. Vielleicht gibt es auch irgendwo mal. Es gibt dann so Negativbeispiele, dass eine Gemeinde so autoritär geführt wird, dass halt entweder es spaltet oder krachen geht. Wenn jetzt erkannt wird, da ist eine Entwicklung, die negativ ist. Wie kriege ich denn solche Leute wieder los?
Also wenn schon Älteste benannt sind und die ist
entwickelt sich negativ.
Oder autoritär oder irgendwas.
Dann müsstest du über den Ältesten stehen. Das ist aber niemand, wie Timotheus damals. Ja? Das ist eine Gemeindekrise. Das ist unbedingt eine Gemeindekrise. Und
ja, nein, das darf man nicht. Hoffentlich sehen das die beiden Ältesten ein. Dann gibt es zwei. Olaf, okay, ich hoffe, sie sehen sich ein. Da gibt es zwei Leute, zwei Möglichkeiten. Erstens, es treffen sich Geschwister, die das sehen und die beten. Einfach so. Das muss man niemand befehlen, dass sich Leute treffen und beten. Es haben manchmal Leute, Schwesterngruppen, sonst welche Leute, gebetet um eine Erweckung. Und irgendwann ist sie losgegangen. Also das ist immer möglich. Zweite Möglichkeit ist, man kann jemanden zur Hilfe rufen von außen, dass er vermittelt. Das ist möglich. Also ich habe sowas auch erlebt, wo es eine echte Gemeindekrise gab, wegen einem dominanten Ältesten, hätte sich gar nicht Ältester genannt, aber der hat alles dominiert und die Gemeinde dabei zugrunde gerichtet. Also ich habe das damals erlebt direkt. War der Einzige in der Nähe, der da was machen konnte. Bin von anderen Brüdern beauftragt worden, dahin zu gehen. Also das war, da habe ich den schlimmsten Tag meines Lebens erlebt, bis jetzt. Da gab es einschließlich eines Toten. Die hatten solche Angst vor einer Brüderstunde, dass einer tot umgefallen ist vorher. Also das war schon äußerst hart. Aber das war dann die Möglichkeit bei uns, die Sache hat sich geklärt. Also einmal, ich musste dann da rein, als Fremder sozusagen, in eine andere Brüderstunde. Ja, und kam dann rein und da fragte mich derjenige, der die Schwierigkeit machte, was willst denn du hier? Ich sage, ich bin gefragt worden, ob ich zu euch komme. Einer der älteren Brüder
oder ältere Brüder haben mir das gesagt und die baten mich doch mal in diese Brüderstunde zu kommen, wo eine wichtige Entscheidung fallen musste für die Gesamtgemeinde. Und einer davon ist jetzt wahrscheinlich schon beim Herrn. Und dann haben wir erstmal natürlich gebetet für den, für seine Frau vor allen Dingen natürlich. Der war dann im Krankenhaus, also das war schlimm, die ganze Geschichte. Und wir sind aufgestanden vom Gebet und da fragte er mich, mit welchem Wort bist du hier? Aufgrund welcher Legitimation? Da habe ich allerdings das Schärfste gezückt, was ich gefunden habe in der Bibel. Ich weiß nicht, war das 2. oder 3. Johannesbrief von dem Diotrephes. Boah, also ich war ein junger Bursche damals noch. Also, vielleicht, weiß nicht, ob ich schon 30 war oder so. Das war schon hart. Und er fragte mich, ja, meinst du damit mich? Sagte ich, ja. Dann ist er gegangen, hat die Brüderstunde verlassen und mit den anderen Brüdern, die waren dankbar. Und wir konnten in Ruhe überlegen, miteinander beten. Die Sache hat sich geklärt, weil auch die umliegenden Gemeinden zu mir standen. Ich habe das nicht alleine gemacht, sondern mit den Gemeinden zusammen. Das ist so extrem. Und theoretisch könnte man sagen, okay, du hast hier nicht, wirklich nichts zu suchen. Aber das ist so eine Notsituation, dass ich wünsche das niemand, sowas nochmal durchzumachen. Und der Herr hat geholfen. Das hat zwar 7 Jahre gedauert, aber dann kamen einige Leute zu mir, habe ich ganz woanders getroffen, auf irgendeiner Konferenz, sagen, Karl-Heinz, entschuldige bitte. Wir möchten dich um Vergebung bitten. Ach, da war ich glücklich. Und das hat sich wirklich geregelt. Ich kenne die Gemeinde. Ich fahre dann irgendwann mal wieder hin. Ja, das hat sich richtig gut geregelt. Die haben wieder Gemeinschaft miteinander. Da ist auch eine Gemeinde isoliert worden. Das heißt, die anderen sind nicht mehr hingefahren. Zu Austauschdiensten, das kennen wir ja in Brüdergemeinden, sowas, ja. Aber das war schlimm. Ich möchte es wirklich nicht nochmal erleben. Das ist so ein ganz extremer Fall, aber den ich immerhin schon mal erlebt habe und wo der Herr dann doch Gnade gegeben hat und Leute zur Besinnung kommen. Denn Ausschluss, auch wenn einer ausgeschlossen wird aus der Gemeinde, ist das Härteste, was man machen kann. Aber es geht darum, dass er selbst dadurch vielleicht zur Besinnung kommt. Dass er merkt, die Geschwister, sie halten jetzt Distanz. Weil ich nicht will. Weil ich nicht Buße tue. Es wird ja niemand wegen einer Sünde ausgeschlossen. Sondern immer nur, wenn er nicht Buße tut. Ja, jede Sünde kann vergeben werden. Wenn das passiert, ist es in Ordnung wieder. Ja? Es gibt zwar ganz extreme Fälle auch, wo es sehr schwierig ist, wo man noch anderes raten muss, aber das ist jetzt eine seelsorgerliche Sache. Okay, haben wir noch Fragen? Karl-Heinz, du hattest noch eine, ja?
Ich stelle mich vor, ja, da habe ich immer gefragt, gibt es da eine Altersbegrenzung für die Ältesten? Ja.
Die Schrift sagt einfach nichts darüber. Mancher folgert demzufolge, sie müssen immer dabei sein, also bis zum Tod. Das wäre freilich eine ziemlich törichte Sache. Man würde es schon auf jeden Fall einen Ältestendienst ausschließen, wenn jemand krank wird. Dann geht es sowieso nicht. Das ist eine Entscheidung der Gemeinde selbst. Ich würde es jedenfalls nicht allzu kurz machen. Ich weiß es aus der Praxis. Manche Gemeinden sagen, ein Turnus 5 Jahre oder irgend sowas. Ich würde das nicht so gut finden. Würde auch nicht so schnell jemand entlassen. Sie machen es halt so, okay? Dann geht das aber nur mit so einer Art, ja, wie ich vorhin gesagt habe, Erkennung, fast Wahl. Da ist mir nicht so ganz wohl dabei. Man könnte eine Altersgrenze setzen, ob man die im Natürlichen hat oder sagt mit 70 oder 75 oder irgend sowas. Also die Gemeinde ist frei, das steht nicht da. Klar kann es auch irgendwas geben, dass Älteste abgesetzt werden. Wie das gehen soll, ist schwierig, wenn das bloß Zweie sind zum Beispiel, die da die Spannung haben. Ja? Wenn es aber die Mehrheit der anderen ist, dann geht das schon. Schon wenn es 3 sind und 2 sagen, okay, es geht nicht mehr mit dir. du solltest zurücktreten. Also in solchen schlimmen Fällen kann das schon sein. Und vielleicht muss eine Gruppe von Gemeinde beten, man beruft das einfach ein und betet ein paar Mal, also ein paar Wochen hintereinander sozusagen, ja, immer wieder trifft man sich und dann sagt jemand das und man merkt, die Geschwister sind einverstanden, okay, dann muss man das machen. Also das sind dann Notfälle, die wir hoffentlich nie erleben werden. Hoffentlich nicht. Ja. Aber im Prinzip geht es auch. Also versuchen Dinge, das möchte ich immer, das ist mein Hauptanliegen, Dinge geistlich zu ordnen. Man kann natürlich sich eine Gemeindeordnung geben, mit allen Einzelheiten. Wenn das passiert, dann muss man das machen oder so. Du kriegst nie alle Einzelheiten da rein, sowieso nicht. Ich meine, das soll man geistlich lösen. Mit den ganz normalen biblischen Mitteln, aufeinander Acht haben und so weiter. Wenn alle das Empfinden haben, vielleicht muss man noch öfter, viel öfter darüber predigen, dass die Geschwister das Empfinden erstmal bekommen für solche Dinge, die wichtig sind. Könnte sein. Altersgrenze, ja. Also, es ist überhaupt nicht festgelegt. Ich weiß es von manchen Gemeinden, da hat ein Ältester auch mal, sagen wir mal, er bat dann ihn vom Ältestendienst für eine Weile zurückzustellen. Wegen Krankheit in der Familie wird jemand gepflegt oder so, es geht nicht anders. Ja, vielleicht, weil einer gerade ein Haus baut und das ist so intensiv neben seiner Arbeit, dass es einfach nicht mehr schafft. Okay, für die Zeit stellen wir dich zurück, aber dann wollen wir dich wieder haben. Der ist ja geistlich trotzdem und innerlich dabei, ja? Auch wenn er nicht äußerlich an allen Treffen teilnehmen kann oder so. Das gibt es schon und von daher glaube ich schon, dass man das sagen kann, mal generell, wir können es nochmal überlegen und wir können dann miteinander überlegen, solltest du weiter dabei bleiben, kannst du es kräftemäßig noch? Möchtest du dich lieber zurückziehen und, sagen wir mal, beratend tätig sein, wenn wir dich mal brauchen? Also da gibt es alle Möglichkeiten. Es hat nirgendwo was vorgeschrieben. Und die Altersgrenze von den Leviten oder Priestern, die passt sowieso nicht. Die geht also von 30 bis 50, das ist ziemlich kurze Zeit. Man hat es dann, David hat es mal noch ein bisschen erweitert, glaube auf 20 runter. Ja, das passt sowieso nicht für Älteste. Okay.
Ich hätte bloß noch mal eine Frage oder deine Meinung zur Akutheit einer Änderung. Dass man sagt, wir sind der Meinung, es muss eine Änderung stattfinden. Ist das in dem Fall gegeben, wenn man sagt, das Geistliche kommt permanent über eine lange Zeit und oder fast immer zu kurz? Dass man sagt, oder wie deine Meinung dazu ist, dann sollte man etwas ändern? Oder sagt man, ja gut, es ist halt so, müssen wir uns damit arrangieren? Oder also ab wann sagt man, wir sollten handeln? Oder ist es nur, dass man sagt, also um den Namen geht es ja eigentlich nicht, das haben wir ja mehr oder weniger festgestellt. Ja. Es geht eigentlich nur darum, dass Dinge, die von den Ältesten getan werden, de facto nicht getan werden, sozusagen. Und das wäre eventuell sozusagen der Auslöser, dass man sagt, wir müssen etwas ändern, damit die Dienste der Ältesten getan werden können, sozusagen. Und ab wann sozusagen, ja.
Naja, einen Schritt in diese Richtung habt ihr ja schon getan, dass ihr mich mal eingeladen habt zu dem Thema. Dass wir Dinge ins Bewusstsein bringen, zunächst. Im Idealfall ist es immer so, dass Einzelne einfach anfangen, dafür zu beten. Oder zu zweit oder zu dritt. Und ich meine, ein gewisses Anliegen ist es euch ja schon. Ihr seid drauf gestoßen durch eine Bibelstunde oder so, ne? Durch einfach den Brief, durch das Wort Gottes also. Also ist das ja schon erstmal ein Signal. Ein zweites Signal habt ihr selber gesetzt, dass ich erstmal hergekommen bin. Ihr müsst das dann irgendwie mal verkraften. Das wird vielleicht ein Weilchen dauern. Und weiter darüber reden. Vielleicht in der Brüderstunde. Oder wo auch immer. Oder in verschiedenen Kreisen darum beten, dass die Richtigen gefunden werden. Das ist ja schon ein Stück Weg und ihr solltet ihn weitergehen. Das Thema nicht einfach fallen lassen, als ob es uns nichts angeht. Sondern es gibt immer einige von euch, die merken das ja. Es ist scheinbar dran. Es scheint so zu sein, habe ich den Eindruck, von dem, was ich jetzt so zwischendurch mal kurz gehört habe. Also Also bleiben wir erstmal dran und beten weiter drum. Und bitten den Herrn, dass er uns die nächsten Schritte, die nächsten praktischen Schritte auch zeigt. So würde ich denken.
Du hast einfach den Eindruck, es ist eine Motorerscheinung. Aber ist es wirklich eine Motorerscheinung oder ist es eben eine geistliche Notwendigkeit? Diese Frage, deswegen sitzt man hier.
Das ist eine geistliche Notwendigkeit, auf jeden Fall. Weil eben bestimmte geistliche Dienste nur sehr, sehr sporadisch von Einzelnen getan werden. Man muss miteinander die Verantwortung tragen. Und es wäre eine Notwendigkeit, sagen wir mal, in manchen Kirchgemeinden mal ganz woanders hin zu gehen. Ich habe das also mitbekommen, weil einer unserer Brüder vom Bibelbund daran irgendwie indirekt mit beteiligt war, dass also eine Kirchenleitung eine ganze Gemeinde kaputt gemacht hat. Von oben herunter. Es gab dort einen gläubigen Pfarrer, der eine Gemeinde gesammelt hat in unseren Größenordnungen, also vielleicht 200 Leute. Wenn die jeden Sonntag in die Kirche kommen, ist das schon ein beeindruckendes Zeugnis. Und die hatten, wie sagt man, Kirchenälteste, da gibt es auch verschiedene Namen dafür, die hatten dort gläubige Leute. Die ganze Gemeinde hat interveniert gegen die obere Ordnung und die konnten zwar den Pfarrer nicht direkt versetzen, die haben einfach die Gemeinde mit einer anderen zusammengelegt, dadurch konnten sie einen anderen liberalen Pfarrer hinsetzen und die Sache war kaputt. Das ist übel, ja. Also es braucht immer eine Gruppe, also das ist das Schlimme von der Hierarchie, dass sie tricksen können mit Ordnung. Das ist so in der Partei, klar, da ist man das gewöhnt. In der Kirche kann es auch passieren, wo du liberale Leute hast, die Stimmen haben über dich. Das wäre ja die Katastrophe für eine Gemeinde. Und leider passiert das ja, dass Gemeinden daran zugrunde gehen, dass Leute, junge Leute ausgebildet werden an liberalen Schulen, bibelkritisch, die kommen dann in die Gemeinden und die zerstören die Gemeinden. Das kannst du bei manchen Freikirchen, die einen so gesegneten Anfang hatten, sehr deutlich schon beobachten. Also deswegen ist Hierarchie immer äußerst suspekt. Und auch Älteste ist das nicht in diesem Sinn. Sie tragen über diesen einen Bereich Verantwortung. Aber das hat mit harter Arbeit zu tun. Und die anderen tragen für andere Bereiche. Und jeder hat sowieso noch Verantwortung, auch persönlich. Wenn du Kenntnis bekommst von irgendjemand, der in Sünde lebt und zur Gemeinde gehört, dann müsstest du dich eigentlich drum kümmern. Wenn du selber nicht weiterkommst, dann hol noch jemand. Vielleicht einen von den Ältesten, warum nicht? Oder einen erstmal, dem du vertraust. Du weißt, okay, der und so weiter. Also versteht ihr, wir haben alle Verantwortung. Aber über verschiedene Bereiche von der Arbeit her und auch vielleicht über, ja, mehr eigentlich gar nicht. Und letztlich entscheiden wir gemeinsam. Nicht alle Dinge, lohnt sich nicht, ja. Geschwister entscheiden zu lassen über Dinge, von denen sie überhaupt keine Ahnung haben. Wir haben doch kein Wahlvolk. Oder so, darum geht es überhaupt nicht. Es sollen geistliche Entscheidungen getroffen werden. Es gibt manchmal Leute, die rebellieren, mit denen kann man reden. Aber manchmal muss man auch nicht traurig sein, wenn so jemand die Gemeinde verlässt. Die Gemeinde ist nicht stark durch die Zahl, sondern durch die Anzahl der geistlichen Leute. Ihr merkt, es geht immer fließend von einem Thema zum anderen, über Gemeindezucht und alles Mögliche. Ja? Das tangiert es, ja? Das berührt es schon. Gut, unsere Zeit läuft. Also wir sind bei Fragen. Ich denke, ich fange nicht noch das Thema mit den Dienern an. Da ist nicht so sehr viel zu sagen. Es sind im Prinzip fast die gleichen Eigenschaften, die von ihnen erwartet werden. Ja? Sie sind mehr für die praktischen Dinge verantwortlich. In kleinen Gemeinden muss man einfach das gemeinsam entscheiden bei manchen Fragen, weil einfach zu wenig Leute da sind. Die Ältesten können durchaus bestimmte Bereiche abgeben, praktische Bereiche. Ich muss mich da nicht um alles kümmern. Jemand ist für Schaukasten verantwortlich, auch für dies und das. Da gibt es so viele Sachen. Ja, das soll schon mal klar sein und irgendwann trifft man sich, wo jeder dann mal Rechenschaft geben soll für seine Arbeit. Manchmal ist das so im bestimmten Gemeinden eine Jahresversammlung, ja, wo einfach mal Rechenschaft abgelegt wird über Finanzen und alle anderen Dinge. Ist auch mal gut, dass alle das hören. Aber die Verantwortungsebenen sind unterschiedlich. Bitte denkt nie in Hierarchien. Gut, gibt es noch Fragen? Ich stehe gern zur Verfügung. Na wunderbar, dann würde ich sagen, wir haben es geschafft. Hoffentlich habe ich euch was zum Nachdenken gegeben. Und ja, ich übergebe wieder, Olaf.
Erstmal ein Dankeschön, Karl-Heinz,
dass du hergekommen bist, dir die Mühe gegeben hast. Das ist eine gute Frage jetzt, wie wir damit umgehen. Das wird sich also zeigen. Ich finde es auch schön, dass wir so ein gemischtes Publikum heute gewesen sind, von Jüngeren und Älteren, von Schwestern und auch von Brüdern. Dieses Thema bewegt auch die Familien, weil ja auch manche Entscheidungen bis in die Familien hinein wirksam werden, die auch in der Gemeindeleitung getroffen werden. Und auch da ihre Auswirkungen einfach haben. Das geht ja um das Zusammenleben. Und wir können oder sollen eigentlich nicht trennen zwischen Gemeinde auf der einen Seite und Familie oder Privatleben auf der anderen Seite. Es wird sich ja immer wieder ergänzen und beeinflussen und Auswirkungen haben.